Mit Mut, Wut und Liebe zum Bluten. PMS Talks, dein Podcast für tabufreie Aufklärung, Körper- und Zykluswissen und Fempowerment. Herzlich willkommen bei PMS Talks. Ich bin Dr. Mirjam Wagner, Gynäkologin und passionierte Aufklärerin. Heute spreche ich mit Sophie Neudecker über ein Thema, das uns beide zutiefst bewegt. Warum Zykluswissen für alle wichtig ist. Sophie hat einen Master in Weiterbildungsforschung und Organisationsentwicklung und hat sich in ihrer Masterarbeit intensiv mit dem Zusammenhang vom Menstruationszyklus und daraus resultierenden Bedürfnissen am Arbeitsplatz beschäftigt. Ihre Arbeit trägt den Titel Beyond Silence – Entwicklung eines Trainings zur Förderung von Menstruations- und Zyklusgesundheit am Arbeitsplatz. Wir haben uns in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit im Institut für Zyklusgesundheit kennengelernt und darauf sind wir sehr stolz, organisieren dieses Jahr gemeinsam den Kongress Period of Change in Berlin. Das aktivistische Motto des Instituts für Zyklusgesundheit lautet: Zykluswissen ist für alle da. Und wichtig, das ist ja klar, beim Verhüten und Kindermachen, um Beziehungen und Teams positiv zu führen, damit Medikamente richtig erforscht und eingenommen werden und um eine Welt zu schaffen, in der alle ihr volles Potenzial bei Chancengleichheit ausschöpfen können. Und genau darüber reden wir heute. Hi Sophie, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Miriam, schön, dass ich dabei sein darf.
Und gleich die erste Frage an dich, liebe Sophie, die kriegt nämlich jede Person, die hier mit mir im Gespräch ist. Für was brennt dein Herz, wenn es um Zykluswissen geht? Welche Message schickst du heute mit diesem Interview in die Welt?
Ja, ich wünsche mir, dass Menschen mit Zyklus für diesen selbstverantwortlich einstehen und sich das auch herausnehmen. Gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass es eine Gesellschaft gibt oder wir eine Gesellschaft schaffen, die den Zyklus nicht ignoriert, sondern ihn mitdenkt und sozusagen das dann auch einfacher macht für Menschen mit Zyklus, für diesen auch einzustehen. Genau.
Kurz und prägnant, finde ich gut.
Ja.
Zyklus mitdenken, ja, das kommt mir auch total oft in den Sinn, beziehungsweise nicht in den Sinn, weil der Zyklus oft nicht mitgedacht ist und das fällt mir mehr und mehr auf. Das ist mir eine ganze große Zeit meines Lebens gar nicht aufgefallen, bis ich selbst Probleme bekommen habe mit meinem Zyklus und dann gemerkt habe, dass ja so Bedingungen in meinem Umfeld, auch auf meiner Arbeit, da überhaupt kein Auge für haben, gar kein Ohr für haben. Und da muss sich was ändern, wenn ich mir die Zahlen angucke, wie viele Menschen daran oder damit auch mal Probleme haben und einfach ein zyklusbewusstes Umfeld brauchen, um sich wohlzufühlen, gesund zu sein, gut arbeiten zu können. Lass uns mal so ein paar Punkte durchgehen, die wir beim IZG uns auf die Fahne geschrieben haben. Denn ich glaube, das ist nicht für jeden Menschen so direkt ersichtlich, warum Zykluswissen in so vielen Bereichen wichtig ist und es wichtig ist, den Zyklus mitzudenken. Ich glaube, das Offensichtlichste ist das Thema Verhütung und Kinderwunsch. Warum ist es da wichtig? Ich glaube, das liegt irgendwie so auf der Hand, ne? Also ich meine, ich bin die Gynäkologin, ich habe da natürlich ein bisschen Input zu geben, aber jetzt für den ganz normalen Menschen, so, das ist doch irgendwie klar, oder? Was meinst du?
Ja, letztendlich beim Kinderkriegen natürlich ist ja auch so, dass immer mehr Menschen Probleme damit haben und dann sich irgendwo intensiv mit dem Zyklus auseinandersetzen müssen, um einen Eisprung oder so festzustellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass du da mehr Ahnung hast. Ich bin ja doch dann eher so im Arbeitsumfeld, ja, habe mich da eher damit auseinandergesetzt.
Klar, also viele Menschen nehmen ja die Pille, also gerade Frauen, Menschen mit Zyklus, und dann setzen sie die Pille ab, weil sie schwanger werden wollen. Das ist ein häufiger Grund, ja. Und dann macht Zykluswissen schon in dem Sinn, dass man gezielter schwanger werden kann. Mhm. Aber unter Umständen tangiert es einen ja gar nicht, außer man kommt eben auf das Problem oder man hat das Problem, dass man gar nicht schwanger wird. Und hier ist Zykluswissen natürlich essentiell, um das Timing zu schärfen. Aber auch, was voll oft vergessen wird, durch Zyklusbeobachtungen kann man schon relativ frühzeitig erkennen, wenn da auch bestimmte Störungen sind, weil der Zyklus super lang ist oder es gibt Zwischenblutungen und oder ist ganz unregelmäßig oder man hat eben andere Beschwerden, die darauf hinweisen, dass hier vielleicht eine hormonelle Störung vorliegt. Also hat man eine Baseline von Zykluswissen, kann man da schon die eigene Ärztin, würde ich schon fast sagen, werden. Nicht ganz Ärztin, aber auf jeden Fall sehr schnell und sehr kompetent mit einer Ärztin dann auch ins Gespräch gehen, um zu schauen, woran es liegt, dass man nicht schwanger wird und dann sich zu behelfen und die beste Therapie zu finden.
Ich finde auch der Zyklus einfach, das ist so faszinierend, wie sensibel dieses ganze System ist. Und wenn man einmal den Blick dafür raus hat, ist das ein super Zeichen für den Körper so oder für sich selbst zu merken, irgendwie stimmt was nicht so ganz. Da könnte ich jetzt drauf gucken oder oh, ich habe irgendwie Stress. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, aber mein Zyklus zeigt mir ganz klar, okay, jetzt habe ich irgendwie MS oder irgendwie doch dollere Schmerzen, wenn ich meine Menstruation habe. Also es ist so ganz sensibel und manchmal schon fast nervig, aber gleichzeitig ein Riesengeschenk auch, wenn wir darauf hören und das lesen können.
Total. Du glaubst nicht, wie oft schon eine junge Patientin bei mir im Sprechzimmer war und sagte, oh mein Gott, meine Periode ist ausgeblieben, die hat sich verschoben. Ist ein Problem? Was ist da passiert? Ich mache mir Sorgen, bin ich schwanger? Und dann war sie gerade mitten im Abitur oder hat ein Staatsexamen geschrieben und hatte überhaupt nicht im Blick, dass Stress eine Auswirkung auf unseren Zyklus hat.
Ja, voll. Und ich finde auch so dieser ganze Zyklus, ne, allein schon, wenn jetzt auch kein Stress da ist oder wenn alles eigentlich in Butter so ist im Leben, trotzdem hat ja dieser Zyklus Stimmungsamplituden. Und es wurde sogar festgestellt in einer Studie an der University of Stanford, dass diese Stimmungsamplituden stärkere Auswirkungen hat als andere biologische Zyklen. Also wir Menschen leben ja in Zyklen letztendlich, ne? Tageszyklus, Jahreszyklus, Schlaf, Stresszyklen oder auch biologische Prozesse wie Zellzyklen, aber dass der Menstruationszyklus tatsächlich richtig krasse Stimmungsschwankungen da auch auslöst, sodass das eigentlich richtig beachtlich ist, was wir da auch wenn alles gut ist, was wir da monatlich schon auch durchgehen an Veränderungen.
Und wie gut es ist, wenn man das weiß, dass man mit dem leben kann. Veränderungen sind ja auch nicht immer negativ, ganz im Gegenteil. Ich finde Veränderungen ja auch total gut. Das Schwierige ist, glaube ich, dagegen anzukämpfen. Und auch dieses Überraschtsein, oh mein Gott, oder dann schon fast so eine Art fremdbestimmt fühlen, weil wir sind nicht fremdbestimmt durch unsere Hormone. Mhm. Weder meiner Meinung nach durch die Pille, noch durch die körpereigenen Hormone. Es geht vielmehr darum, Körperprozesse zu verstehen und auch die guten die Veränderungen mitleben zu können, um dadurch vielleicht sogar Antrieb zu bekommen und dann gesund mit dem Körper zu leben, statt gegen ihn. Und da ist doch der Zyklus voll oft so ein Frühwarnsignal, würde ich schon fast sagen, wenn man über die Stränge schlägt, ob es jetzt eine ganz schlechte Ernährung ist. Wir wissen, dass Menschen, die Anorexie haben, dass da der Zyklus irgendwann sich ausschaltet, weil er sagt, ich bin hier im Überlebensmodus, hier brauche ich gar nicht mit einer Schwangerschaft darüber nachzudenken. Ich muss erstmal gucken, dass mein Körper anderweitig überlebt. Genauso sieht es aus bei LeistungssportlerInnen, die übertrainieren, über ihre Maße hinweg trainieren und da eben auch die Ressource für eine Schwangerschaft fehlen würde. Und auch Stress haben wir eben schon genannt, kann einen massiven Einfluss auf den Zyklus haben. Also wie genial, dass unser Körper über diese Ebene mit uns sprechen kann, wenn wir das nur wahrnehmen würden.
Und da kommt eben dieses Stichwort Zykluswissen ins Spiel, ne? Also wenn man das Wissen dazu hat, dann ist es vielleicht gar kein Problem. Und generell, also auch so mit dem Stress wegen Zyklus, weil man eben das Gefühl hat, man wird hier ganz fremdbestimmt und kann da gar nicht so viel beeinflussen, weil wir irgendwie auch nicht lernen, wie man so dieses Management so angeht, des eigenen Zyklus. Wenn das Umfeld irgendwie Ahnung davon hat und wenn man selbst Ahnung davon hat, dass vielleicht die Menstruation gar nicht das Problem ist oder der Zyklus gar nicht das Problem ist, sondern wie wir einfach gesellschaftlich damit umgehen. Und gerade fühlt sich jede fünfte Person nur bei dem Gedanken an die Menstruation schon gestresst, also menstruierende Person.
Und die nicht menstruierenden wahrscheinlich auch.
Ja, ja, wahrscheinlich. Und das ist doch voll viel. Da müsste man wirklich Veränderungen her.
Solange wir dieses Stigma aufsetzen, dass das Schwäche heißt, dass das quasi schon fast ein Fehler ist, ja, wenn man ihn hat und nicht gerade schwanger ist, dann schaffen wir uns eine Welt, die echt nicht für unsere Bedürfnisse geschaffen ist. Und das muss sich ändern. Und ich glaube, das kann sich durch Zyklusbildung ändern. Wir beim Institut für Zyklusgesundheit schreiben uns ja auch Zyklusbildung auf die Fahne, würde ich sagen. Auf unserem Kongress, dem Period of Change, gibt es ganz viel Zyklusbildung. Übrigens, kleiner Einspieler direkt. Ich weiß nicht, wann du diese Folge jetzt hörst, liebe ZuhörerInnen, aber am 11. und 12.9. und es ist ungefähr jedes Jahr um die gleiche Zeit, findet wieder der Period of Change Kongress in Berlin statt. Dieses Jahr unter dem Motto Zyklus in Gesundheit und Krankheit. Und wir haben fantastische Speakerinnen organisiert. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das Wort überhaupt sage, weil es sind wirklich großartige Menschen am Start. Frau Professor Mandy Mangler, eine fantastische Kollegin Michaela Fischbach. Ich bin dabei. Das war jetzt die gynäkologische Fraktion. Eine ganz tolle Schmerztherapeutin, die über chronischen Schmerz redet und chronische Schmerzen verlernen, auch zum Beispiel bei Endometriose, Dr. Antje Kalweit, unsere Menopausenexpertin, die Allgemeinmedizinerin Sophie Berking. Oh, die Fotografin Nietzsche zeigt uns Ausschnitte aus ihrer Fotoausstellung zur Endometriose. Das ist so eine Mischung von Medizin, Psychologie, Workshops. Wir haben Stimmtraining dabei, für eine starke Stimme zu entwickeln. Wir empowern, informieren und verbinden. Das ist jetzt der Punkt. Nach diesem Interview musst du sofort natürlich in die Shownotes gucken, den Link zu unserer Seite finden, einmal reingucken, das Programm ansehen und ein Ticket kaufen. Das nur so nebenbei.
Let's go.
Let's go. Aber wir wollen ja im Gespräch bleiben und ich möchte nochmal zurück. Du wirst dich jetzt natürlich bei uns auf der Period of Change fortbilden. Vorher gab es aber schon ganz viel andere Bildung in deinem Leben und ich denke da direkt an die Schulbildung.
Ja.
Warum kommt denn da so wenig Zykluswissen drin vor? Also ich kann mich kaum erinnern, dass das bei uns Thema war.
Ja, also ich habe bei uns gab es dann schon so, die Mädchen wurden dann von den Jungs getrennt und hatten dann irgendwie mal einen Nachmittag, so wo der Zyklus erklärt worden ist. Aber das war wirklich dann auch so in der 5. Klasse und danach war da eigentlich nicht mehr viel mit. Also es herrscht auch sehr viel Unwissenheit bei Kindern. In Deutschland weiß jedes 5. Kind nicht bei der ersten Menstruation, wie ihr oder ihm geschieht so. Also, ja, es wird zu Hause eher mit der Mutter gesprochen. Also Väter sind da relativ raus bei solchen Gesprächen. Auch kein Wunder, weil nur 24% der Männer sich eigentlich überhaupt so gut informiert fühlen über diesen Zyklus in Deutschland. Da war so eine WASH United und Plan-Studie 2021. Ja, es ist wichtig, dass Schule da einfach Wissen bereitstellt, gerade wenn das irgendwie von zu Hause nicht so bereitgestellt wird. Auch wenn wir hier über gleichberechtigte Elternschaft sprechen, so dass wenn die Kinder jetzt beim Papa groß werden, da vielleicht dann nochmal mehr Risiko dabei ist oder das ja da irgendwie auch wieder. Ja, das ist ja auch irgendwie so, Zykluswissen geht uns alle irgendwo an, auch im Bereich Familie, wie man Familienmanagement macht, ne, ist ja auch ein Punkt.
Ja, und am Ende beißt sich die Katze ja auch in den Schwanz, wenn ich mir vorstelle, dass nicht ausreichend aufgeklärte Menschen über so ein Tabuthema andere Menschen aufklären sollen, ob das jetzt LehrerInnen sind oder Eltern sind. Klar sind das Themen, die dann eher so mit Scham behaftet mal in der Stunde und dann weg oder so, auch wenn sie im Lehrplan stehen. Ich hatte zu meinem Buch So geht Verhütung heute, habe ich ganz viel recherchiert zum Thema Aufklärung und Bildung. Und da hatte ich auch ein Interview geführt mit einer Lehrerin, die gesagt hat, hey, nee, das ist in den Lehrplänen drin. Ich glaube sogar ab der 4. Klasse, ja. Und da steht halt allgemein Aufklärung. Aber ob die Person dann eben darin ausgebildet ist, das anderen beizubringen, und das ist halt einfach auch nicht einfach, weil das einfach ein Schamthema ist und weil viele Menschen eben nicht genug Bescheid wissen. Und ob das Thema dann nicht doch vom Lehrplan fallen muss, weil LehrerInnenmangel ist, das ist halt nochmal was anderes. Und es reicht ja auch nicht, nur einmal von etwas zu hören, sondern das darf ja behutsam, Aufklärung darf behutsam über Jahre eigentlich von Anfang an passieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Räume schaffen, wo man sich sicher informieren kann. Und auch eben Fachpersonal vielleicht noch ein bisschen mehr ausgebildet wird und da auch einen Raum bekommt, wo sie weiterhin informieren kann. Ich glaube, mit so einer Aufklärungsstunde ist es nicht getan. Es wäre cool, wenn es so einmal die Woche so eine Möglichkeit gäbe, mit einem Aufklärungslehrerin zu sprechen oder eben wirklich das Ganze als AG mehrfach Vertrauen. Ja, genau, sowas. Auf jeden Fall muss es mehr Ansprechpersonen geben dafür. Und es darf einfach insgesamt präsenter und präsenter werden. Einmal über Menstruation zu reden, nee, das ist es nicht. Vor allen Dingen nicht weil es so schwierig zu fassen ist und weil es so neu, es ist neu. Also natürlich menstruieren wir schon seit Hunderten, seit immer, seit ewig. Das ist ja das Henne- und Ei-Ding, natürlich. Und trotzdem darüber zu sprechen ist so neu. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun.
Ja, und auch nicht nur im Kinderbildungskontext, sondern auch in der Weiterbildung, also auch in der Erwachsenenbildung, weil einfach viele Erwachsene keine Berührungspunkte, oder jeder hat Berührungspunkte mit dem Zyklus, also alle geht's was an letztendlich, ob Kollege und Vater, Bruder, sonst irgendwas, wir sind alle irgendwo davon betroffen, dass man auch Erwachsene noch weiterbildet, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und damit habe ich mich ja in meiner Masterarbeit dann letztendlich auseinandergesetzt.
Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Zyklus und Arbeit. Ich glaube, für viele klingt das jetzt so, hä, was hat das denn jetzt auch noch auf der Arbeit zu tun? Jetzt mal halblang hier. Auf der Arbeit oder das damit überhaupt über Menstruation zu reden, über zyklische Bedürfnisse zu reden, scheint auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen absurd, ist es aber überhaupt nicht. Gerade wenn es ums Thema Konzentration oder Energie geht und eben das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden. Wie kommt es, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast?
Ja, also ich habe auch mit relativ starken Schmerzen immer schon zu tun gehabt während der Menstruation und fand es schon immer richtig doof, sodass ich mich dann irgendwie in der Schule schon, dann war ich krank, das fand ich dann noch nicht so doof, aber dann bei meinem ersten Job habe ich dann gemerkt, so jetzt muss ich mich krank melden, aber eigentlich bin ich nicht krank, ich fühle mich schlecht, dass ich jetzt irgendwie so meine Arbeitskolleginnen im Stich lasse gefühlt. Irgendwie, ja, ich bin ja nicht krank, aber ich kann auf jeden Fall auch nicht arbeiten, weil ich einfach dolle Schmerzen habe, es geht gar nicht. Und es war auch irgendwie komisch, dann mit dem männlichen Vorgesetzten oder auch mit der weiblichen Vorgesetzten so darüber zu sprechen und überhaupt das anzusprechen. Und dann fühlt man sich irgendwie so, dass man dann irgendwie lügt und man sagt, man hat jetzt irgendwie was anderes. Also das habe ich mich dann dagegen entschieden, aber es wäre schon so der erste Impuls gewesen. Mhm. Ja, und im Endeffekt damals auch, also jetzt habe ich mich ja damit beschäftigt, weil ich fand das irgendwie immer schon doof und es ist auch tatsächlich so, dass es einfach ein Leidensthema ist und es ist auch so, dass da ein Stigma immer noch herrscht und es ist auch so, dass tatsächlich eine Umfrage hat jetzt bestätigt, wir können das ja auch irgendwie unten in den Shownotes noch irgendwie verlinken oder so, sehr falls gerne, es jemand ja nachlesen will.
Auf jeden Fall.
Ja, dass irgendwie 29% der Männer es inakzeptabel finden, wenn man berufliche Aktivitäten am Arbeitsplatz aufgrund der Menstruation absagt. Das heißt, und aktuell haben wir in Deutschland so ein Führungskräfte in Deutschland sind 29% nur Frauen, also der Rest ist Männer in Führungsverantwortungen. Das heißt, wenn ich jetzt meinem männlichen Manager sage, aufgrund meiner Menstruation kann ich jetzt den Termin nicht wahrnehmen, weil ich einfach super dolle Schmerzen habe, so dann kann es schon sein, dass der sagt, so, also das ist jetzt inakzeptabel. Es kann dann schon sein, dass ich berufliche Nachteile dadurch irgendwo habe, weil der sich das dann als negativ abspeichert bei mir. Also es ist tatsächlich schon essentiell oder existenzielle Angst, die damit kommt, indem dass ich für meine Menstruation einstehe oder für meinen Zyklus einstehe, für meine Schmerzen so irgendwo, dass ich die ernst nehme und mir dann diesen Tag Ruhe gönne, was ja auch total sinnvoll ist, sich dann ja Ruhe zu gönnen.
Und trotzdem, es ist ja absurd. Einem kann es ja mal einen Tag schlecht gehen im Monat, an einem anderen Tag dafür viel, viel besser, als würde das die Arbeitskraft in Summe so belasten, wenn man ein zyklusfreundliches Umfeld hätte. Ganz genau. Im Gegenteil. Dann würde es ja sogar, ich bin mir sicher, dass wir das irgendwann auch in Studien festhalten können, die Produktivität steigern und das gesamte Wohlfühlen, Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigern und dadurch eben auch die Produktivität. Auch wenn es nicht immer um Produktivität gehen soll, das ist mir auch ganz wichtig. Deine Arbeit trägt den Titel Beyond Silence. Entwicklung eines Trainings zur Sensibilisierung für Zyklus- und Menstruationsgesundheit am Arbeitsplatz. Erzähl mal, was hast du da untersucht und was für ein Training hast du da auf die Beine gestellt?
Ja, also ich habe so eine Design-Based Research gemacht, heißt das. Also das ist quasi, dass man ein Produkt entwickelt und das wissenschaftlich fundiert. Ist natürlich eine Masterarbeit und keine Doktorarbeit, also da hätte man auf jeden Fall auch weitergehen können. Mein Produkt war ein Bildungsprodukt, ein Führungskräftetraining und ich habe dann einfach erstmal geguckt, wie ist denn die Studienlage, und habe dann eine Literaturrecherche gemacht und erstmal quasi so einen Handlungsbedarf überhaupt festgestellt damit.
Und der ist da, ne? Ganz klar.
Ja, der ist ganz klar da, und es gibt ganz klar da einfach eine Unwissenheit am Arbeitsplatz. Also der Zyklus wird halt einfach nicht so mitgedacht. Und ich finde, für mich war so es entstehen ja Fehlzeiten aufgrund des Zyklus, weil einfach mehr Symptome da sind. Und es entstehen aber auch Fehlzeiten aufgrund des Zyklus, weil es unzureichende Ressourcen am Arbeitsplatz gibt, also die total einfach verhindert werden können. Also indem, dass man zum Beispiel Periodenprodukte zur Verfügung stellt. Rund 45% werden der Menstruierenden werden am Arbeitsplatz 2 bis 3 Mal im Jahr von der Periode überrascht. Und was macht man dann? Dann geht man entweder zum nächsten Supermarkt, 62% entscheiden sich dafür, oder 34% gehen dann direkt nach Hause, um die Blutung zu versorgen. Wenn jetzt aber der Supermarkt 15 Minuten entfernt ist, dann sind das, ja, wenn man sich jetzt mal kurz eine Tamponpackung holt, sind das schon 30 Minuten Fehlzeit, und das rechnet sich ja auch hoch. Und wenn man einfach zum Beispiel Tampons am Arbeitsplatz hat, ist da schon einfach Fehlzeit eingespart. Also es sind auch so einfache Dinge oder eine menstruationsgerechte Toilette, dass Frauen, die vielleicht irgendwie sehr stark bluten, auch mit einer Menstruationstasse zur Arbeit gehen können und so. Also einfach da mitdenken. Und ich glaube, wenn wir mitdenken, haben wir da schon ganz viel geleistet.
Das sind dann unter Umständen natürlich auch räumliche Umbauten. Das hatte ich mir jetzt tatsächlich bei meiner Praxis auch überlegt, dass das Waschbecken eigentlich quasi mit im Raum der Toilette sein muss, weil wenn man die Menstruationstasse benutzt, die ich übrigens sehr empfehlen kann, oder die Disc, auch der Nachhaltigkeit wegen und auch der Beschwerden wegen tatsächlich, ne, was voll viele nicht wissen, das ist ja echt so um die Ecke gedacht. Naja, die Tasse hat schon durch ihren Sog manchmal Beschwerden, die Disc soll das eher nicht machen, dass das angenehmer ist für viele Menschen zu tragen als zum Beispiel ein Tampon. Da muss man natürlich auch einen Ort haben, wo man es auswaschen kann. Und dass dadurch weniger Krämpfe verursacht werden unter Umständen. Oder eben mit der starken Blutung hast du vollkommen recht, da kann auch so eine Tasse mal mehr auffangen. Das sind so Dinge, ja, da denkt die cis-männliche Führungsperson wohl eher nicht dran. Umso wichtiger, dass sie gecoacht wird, um mehr mit zufriedene MitarbeiterInnen zu haben, die ihren Job gut und gerne machen können.
Und auch übrigens auch weibliche Führungskräfte, weil auch viele, also es gibt ja auch oft einfach auch Frauen, die beschwerdefrei ihren Zyklus erleben. Also es sind zwar nur 9%, die komplett gar keine Auswirkungen spüren, so, aber oder Beschwerden spüren oder Symptome spüren. Aber trotzdem gibt es welche, die so sind, so, ach ja, ich habe das ja. Also auch wir untereinander, dass wir uns austauschen und zuhören. Ja.
Das finde ich immer das Schlimmste. Auch ein großer Punkt. Das trifft mich dann immer noch mehr eigentlich. Ja. Das ist sogar Quatsch, das ist beides blöd, ne? Egal, wer mich diskriminiert aufgrund meiner Beschwerden. Trotzdem, dann denke ich mir so, dass da noch mehr Härte dann oft dabei ist. Ja. Ich meine, es ruhig doch auch, mir geht's gut, die soll sich mal nicht so anstellen.
Oder ich halte es auch aus, dann hältst du es auch aus.
Genau, halt
also
mal aus.
Also das bringt doch niemanden was.
Und letzten Endes, wenn wir es schaffen, einen zyklusfreundlichen Arbeitsplatz herzurichten, das ist ja nicht so, dass man da jetzt die Riesenveränderungen machen möchte. Ne? Es geht darum, Menstruationsprodukte zu stellen, es geht darum, Tees bereitzustellen, es geht darum, vielleicht eine Ibu irgendwo griffbereit zu haben für alle. Es geht darum, Rückzugs- und Ruheräume zu haben. Und weißt du, an was ich dann immer denke? Ja, das sind die Sachen, die alle Menschen brauchen, die mal einen Tag haben, wo es ihnen nicht so gut geht. Das sind die Sachen, von denen alle anderen KollegInnen auch profitieren werden. Oder die Möglichkeit, wenn man halt, ich meine, Wechseljahre ist ja dann auch ein Thema, Brain Fog hat oder welche Beschwerde auch immer, die mit den Wechseljahren kommt, dass man vielleicht auch mal einen Homeoffice-Tag einlegen kann. Klar, das geht nicht in jedem Job, aber es geht so viel öfter, als man sich vorstellen kann. Das hat uns Corona gezeigt. Und diese Optionen zu lassen, damit die Menschen ihren Job tun können und gleichzeitig sich um ihre Beschwerden zu kümmern, das ist doch eine Win-Win-Situation.
Ja, ich denke da auch an Migränepatienten. Also auch, wenn man einfach einen Ruheraum hat an der Arbeit, wo man sich eine halbe Stunde rausnehmen kann, oft dauern ja auch Schmerzen gar nicht so lange an, oder man kann das einfach verhindern, indem man den Körper kurz entspannt, macht sich da kurz eine Meditation an in diesem Ruheraum, und dann erholt man sich und ist danach wieder fresh, anstatt irgendwie da jetzt dann heimfahren zu müssen, weil es keine Versorgungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz gibt, wo es einem mal gut schlecht gehen darf.
Apropos Versorgungsmöglichkeiten, ich würde mal zu einem nächsten Themenkomplex übergehen, und zwar Medizin und Forschung, weil das ist das finde ich wirklich schmerzhaft. Und ich schäme mich schon fast, dass es mir in meinem Medizinstudium nicht aufgefallen ist, wie wenig, verhältnismäßig wenig Zykluswissen dort beigebracht wurde, wie wenig es Thema ist, wie schlecht bestimmte Krankheitsbilder, die zyklusbedingt sind, oder zyklusbedingte Beschwerden generell. Aber an Krankheitsbilder denke ich, an Endometriose, ich denke an PCOS, ich denke an PMDS, ich denke an die Wechseljahre, kein Krankheitsbild, eine natürliche Phase im Leben, der viel zu wenig untersucht. Menschen, die darunter Beschwerden haben, bekommen viel zu selten Hilfe, weil Forschung fehlt. Und wenn ich mir das Thema Medikamente anschaue, sind die Medikamente bis noch nicht vor allzu langer Zeit nur am männlichen, nicht zyklischen Körper getestet worden. Das heißt also, letzten Endes wissen wir gar nicht oftmals, ob dieses Medikament wirklich zu uns passt oder halt einfach ein bisschen schlechter passt, wovon wir jetzt ausgehen, weil es eben nicht am Körper mit Zyklus getestet wurde. Das finde ich krass. Das finde ich einfach krass, diese Info, und auch krass, dass das jetzt erst so hochkommt und dass da jetzt erst so, auf jeden Fall in meiner Bubble merke ich da jetzt erst, dass dieser Protest auch auf sich aufbraut, sagt man das? Nee, ich weiß gar nicht. Aufkommt, auf jeden Fall stärker, würde ich sagen.
Ja, es ist schon krass, ne? Also ich glaube, auch jede Person, die mal Stress mit ihrem Zyklus hatte und wo mal das nicht das Normbild war und dann bei der ersten Gynäkologin oder Gynäkologen war, man hat so oft kommt man nicht weiter, und so oft ist es so, ja, dann nimm halt mal die Pille, oder man ist da wirklich ein bisschen alleine.
Oder da musst du halt durch, das ist normal, ne? Da schafft es wieder die Gesellschaft auch schon wieder dieses ja, es ist noch, das Zykluswissen und das Wissen über Menstruation ist noch in der Tabuzone, auch bei ExpertInnen.
Genau, natürlich das gibt ist, es finde ich, viele, so krass, ne?
Ja, ja. Trotzdem gibt es natürlich viele, die da jetzt tiefer reingehen. Es gibt auch viele, die sich schon früher dafür interessiert haben, oft aus eigener Betroffenheit, und da fast forward nach vorne gehen. Wir möchten, dass es noch mehr wird.
Ja, ich merke, also man hat jetzt auch gemerkt, ich habe vor 1,5 Jahren schon mal so eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, und jetzt gerade die letzten 1,5 Jahre, 2 Jahre ziehen schon mehr Forschungsarbeiten auch zum Menstruationszyklus an. Also es ist schon gerade Veränderung da, merke ich auch. Und
total.
Ich finde, ja, auch so, was wir jetzt da mit unserem Programm aufgestellt haben, das ist ja genau, das trifft ja da genau rein. Also genau diese ganzen Krankheitsbilder, die für viele einfach ein Rätsel sind. Und ich glaube, viele Betroffene auch, die unser Programm sehen, denken sich so, ah ja, okay, vielleicht finde ich da so Antworten. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich fand, ja, also
Antworten und innovative Ansätze, das dem Ganzen noch zu begegnen, was man alles auch durch den Lifestyle machen kann. Welche Medikamente sind immer wichtig, aber der Mensch ist ja, es ist ja oft so, dass wir nicht nur ein Medikament nehmen und dann ist alles gut, sondern dass eben auch chronische Schmerzen verlernt werden können. Wir haben es ja eben schon angesprochen, oder dass es da Methodiken gibt, die schon darauf einzielen, ja, dass man sich mit Yoga behelfen kann. Ne? Wir haben eine Yogalehrerin beim Kongress, die macht Yoga für Endometriose, und die bezieht da auch wissenschaftlich fundierte Sachen mit ein oder Erkenntnisse, neueste Erkenntnisse mit ein, wie sich eben Stress auf Schmerzen und Bewegung auf Schmerzen und auch auf Entzündung, denn letzten Endes zum Beispiel bei Endometriose ist eben auch eine chronische Entzündungsreaktion dann im Körper, die auch noch bekämpft werden kann oder der begegnet werden darf. Und wir versuchen da so ein wissenschaftlich fundiertes, ganzheitliches Bild zu schaffen. Und über den...
Für die Symptome.
Genau. Über den Gender Health Gap wird es nochmal eine große Folge geben, denn wir könnten hier jetzt noch ganz lange versumpfen. Uns ist vom IZG eben auch wichtig, Forschung nach vorne zu bringen, und deswegen haben wir den Innovation Award on Menstrual Cycle Research ins Leben gerufen, bei dem wir innovative Arbeiten, egal ob Masterarbeit, ob Bachelorarbeit, ob Dissertation, Promotion, egal welches Fachgebiet, egal ob Bildung, Medizin, Psychologie, Ernährung, Sportwissenschaften, Hebammenwissenschaften, alle sind willkommen, die zu einem Thema forschen, die den Menstruationszyklus mit einbezieht, und können sich noch bis 31.07. bewerben. Wir möchten eure Arbeiten nämlich zeigen. Wir möchten zeigen, es gibt Wissenschaft, es gibt hier tolle Gedanken, die schon Ergebnisse haben, Arbeiten, die Ergebnisse haben, Gedanken, die weitergedacht werden können und motivieren, weiter zu forschen. Und die ersten drei Finalistinnen oder die drei Finalistinnen, die dürfen auch ihre Arbeit kurz präsentieren. Und die Gewinnerin bekommt 300 Euro Preisgeld und natürlich unfassbar viel Wertschätzung und die Reichweite, die wir haben, sehr, sehr gerne mit dazu und die Verbindung mit uns. Und die Gewinnerin des letzten Jahres zum Beispiel, was ich richtig cool finde, die haben ja jetzt im Journal of Sports Medicine eine Arbeit gepublished, die sie auch dieses Jahr auf dem Kongress vorstellen werden, was ich super cool finde, und zwar zum Thema Menstruationszyklus, Verhütung und Leistungssport. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und dann kriegen die nochmal eine extra Bühne von uns. Ich finde es so großartig. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und denkst, Moment, ich habe doch auch hier meine Masterarbeit oder Dissertation oder woran auch immer du forschst, fühl dich frei, dich zu bewerben. Die Bewerbungsfrist geht noch bis 31.07. Je nachdem, wann du das jetzt anhörst, hast du noch 2 Wochen Zeit. Und wir freuen uns auf deine Forschungsarbeit und sie der Welt zeigen zu dürfen. Link in der...
Aber dich jetzt.
Yes! In den Shownotes findest du den Link natürlich. Gehen wir mal weiter zum Ende, würde ich schon fast sagen, denn wir haben schon eine ganze Weile hier drüber gesprochen und wer mehr mit uns sprechen möchte, darf das gerne auf dem Period of Change tun. Ich möchte zum Schluss das Thema Chancengleichheit und Gesellschaft nochmal ansprechen und unser Gespräch damit abrunden, denn wenn wir all diese Ebenen zusammenbringen, dann wird ja total klar, es geht nicht hier nicht um ein Nischenthema, ja. Irgendwie wird Zyklus so schon fast als Minderheit ein Nischenthema gesehen, sondern es ist ein Thema, was uns alle betrifft. Es ist ein Thema, wo es um gesellschaftliche Teilhabe geht. Und Zykluswissen kann zu echter Chancengleichheit beitragen. Und auch dazu beitragen, dass wir eine Welt haben, in der dann auch jede Person, ob menstruierend oder nicht, das Potenzial hat, sich ja entfalten zu können. Wie siehst du das? Wo siehst du die größten Hebel da? Was denkst du, chancengleicher Zykluswissen für alle, die es jetzt nicht gecheckt haben?
Jedenfalls so, dass man eine riesen Selbstermächtigung, wenn man einfach seinen eigenen Körper versteht. Und es ist irgendwie auch, ich finde, fast ein Recht so, dass wir auf dieses Wissen...
Menschenrecht.
Ja, yes. Das Menschenrecht auf dieses Wissen, dass wir wissen, wie wir mit unserem Körper umgehen und dass wir sehr mitgedacht wird einfach, egal in welchem Bereich, sei es Arbeit, Sport, Politik, Familie, und Schule und Medizin vor allen Dingen. Wir haben da ein Recht darauf, finde ich. Und absolut Chancengleichheit, dass wir, ja, ganz essentiell, dass wir den Zyklus damit denken.
Ja, und ich finde auch, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, ja. Es geht nicht darum, den Zyklus als Krankheit zu stigmatisieren. Ganz im Gegenteil. Es geht einfach nur darum, Körperwissen zu vermitteln. Und das Potenzial, dass jeder Mensch sein Potenzial in Gesundheit ausschöpfen kann. Und ich finde schon, dass das auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, ein Auftrag ist, dass das mitgetragen wird durch Bildungsangebote, durch Sichtbarmachen von Themen, durch die Möglichkeit, auch solche Dinge wahrnehmen zu können.
Ja, voll. Und auch so, ne, Endometriose, gerade 10 Jahre Diagnosezeit im Schnitt, das ist einfach, das geht einfach nicht.
Da müssen wir weg von kommen. Und deswegen sind wir, glaube ich, ja auch zusammengekommen im Institut für Zyklusgesundheit, um gemeinsam dafür einzustehen. Falls du Bock hast, auch mit dafür einzustehen, dann bist du natürlich herzlich willkommen, in unserem feministischen, aktivistischen kleinen Verein mitzuwirken. Es ist großartig, du lernst Menschen kennen aus den verschiedensten Bereichen und eben alle mit dieser Vision, dass Zykluswissen für alle da ist. Zum Schluss kommt wie immer meine Lieblingsfrage, weil sie so schön zum Träumen und Visionieren einlädt. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, um deine Herzensgelegenheit aus Frage 1 nach vorne zu bringen, also Zykluswissen, mehr Zykluswissen für alle, welche wären das?
Erstens, ne, dass der Period of Change dieses Jahr gut besucht ist, dass ihr alle vorbeikommt. Ja, ich glaube, es wird richtig toll. Und dass diese ganzen Themen einfach auch Menschen erreichen, die sich normalerweise nicht mit sowas auseinandersetzen und nicht irgendwie in dieser Bubble bleibt, die sich eh schon damit auseinandersetzen, sondern auch einfach EntscheidungsträgerInnen erreicht, die da wirklich auch was verändern können. In der Politik irgendwie, ne, ja, dass es einfach mehr Raum bekommt. Ich glaube, da sind jetzt auch schon mehrere Wünsche mit drin.
Ja, ich habe auch so viele Wünsche, aber weißt du, was, Sophie, ich glaube, so wird es sein, ich weiß es. Wenn man sich zusammenschließt, ist man gemeinsam eine ganz starke Stimme. Und wenn man nicht aufgibt, wenn man einfach immer wieder laut ist und es weiter sagt und gemeinsam dafür einsteht, dann wird das immer, immer größer. Ich sehe das bei der Zusammenarbeit jetzt beim Period of Change, dieses Jahr das 5. Jahr, und jedes Jahr kommt ein Puzzleteil hinzu und es wird noch ein Stückchen stärker. Und irgendwann, dann können auch EntscheiderInnen nicht mehr daran vorbeisehen. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben den Punkt erreicht, wo sie alle mitmachen wollen, oder?
Na, auf jeden Fall, denke ich mir auch.
Die Period of Change wird dieses Jahr auf jeden Fall der Oberhammer. Sei dabei am 11. und 12.09. in Berlin in der University of Europe und bewirb dich gerne auch noch bis zum 31.07. zu unserem Award. Ja. Liebe Sophie, vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast. Und wir sprechen ja sowieso gerade fast täglich in dieser Orga. Und wer mehr über unsere gemeinsame Arbeit erfahren möchte, findet, wie gesagt, alle Infos über das Institut für Zyklusgesundheit und auch zum Period of Change Kongress in den Shownotes. Und natürlich auch den Link zum Ticketkauf. By the way, wir haben Ticketoptionen auch für alle Menschen. Also schaut vorbei. Und wenn ihr da irgendwie denkt, ich brauche aber eine andere Option, sagt Bescheid. Wir möchten so viele Menschen wie möglich willkommen heißen und Expertinnen und Interessierte verbinden. Da unser Engagement gemeinnützig ist, wir ehrenamtlich sind, sind wir natürlich auch angewiesen auf Support. Daher teilt dieses Event mit eurem Netzwerk und wenn ihr SponsorInnen kennt, natürlich auch. Wir freuen uns, denn je mehr wir quasi Support bekommen, desto größer können wir sein. Kinderbetreuung wäre unser nächstes Ziel zu organisieren. Wir haben da so viele Ideen. Ihr merkt schon, wir sprudeln voller Ideen, denn wir sind gemeinsam stark und wie immer gilt, PMS Talks gerne abonnieren, teilen, weiterempfehlen, denn Zykluswissen ist für alle da. Das bekommt ihr regelmäßig in meinem Podcast. Und Sophie, hast du noch irgendwas, was du teilen möchtest?
Na, danke für die Einladung, Miriam. ich wünsche euch alle einen schönen Tag.
Ja, ich euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz bis bald bei PMS Talks, deinem Podcast mit Mut, Wut und Liebe zum Bluten.
Tschüss.